Dankeschön, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Hier in der Schule Marienhöhe. Also wenn es einen Ort gibt, an dem Schule und Kirche zusammenpassen, dann ist es ja die Marienhöhe. Von dem her darf ich das hier sagen. Heute herzlich willkommen in dieser Schule Marienhöhe. Denn auch heute kann man etwas lernen. Und ich habe tatsächlich drei Lektionen für euch mitgebracht, die ich euch gerne heute mitgeben möchte. Und zuerst mal müssen wir wahrnehmen und anerkennen, dass in den letzten Tagen etwas total Großartiges passiert ist, nämlich unsere Erstklässler haben das erste Mal eine Schule, naja, von innen gesehen haben sie vielleicht schon früher, aber die sind in die Schule gekommen mit ihrer Schultüte. Und das ist doch ein aufregender Moment und etwas ganz Besonderes. Und die Kinder, die müssen jetzt anfangen zu lernen, wie man rechnet, wie man schreibt, wie man Religionunterricht, ne, da gibt es Religionsunterricht und Sachunterricht, also es gibt so viel zu lernen, auch wahrscheinlich, wie man sich benimmt, wie man ruhig im Unterricht sitzt. Aber, ihr Lieben, auch die Eltern, die müssen unfassbar viel lernen. Nämlich jetzt geht es darum, allmählich loszulassen, zu vertrauen, nicht jeden Schritt zu kontrollieren und es auch zu akzeptieren und auszuhalten, wenn sich die Kinder irgendwann mal verabschieden und dann nicht mehr umdrehen und man einfach nur den Rucksack immer kleiner werden sieht, aber das Kind sich gar nicht mehr so umdreht. Also Schule, erste Klasse, ist so der Beginn für mich persönlich zumindest als Vater von so ein bisschen einem Loslassen. Und deswegen ist es schon auch so ein bisschen ein emotionaler Moment. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von meiner Tochter, der Ella. Und das war vor 2 Jahren, als sie das erste Mal in die Schule gekommen ist. Hier in der Marienhöhe ist sie in der Schule, übrigens eine grandiose und fantastische Schule. Und das meine ich vom tiefsten Inneren meines Herzens. Dort ist sie jetzt zur Schule gegangen und ich erinnere mich an diesen einen Tag und ich werde es nie vergessen. Und ich werde nie vergessen, wie ich hier in dieser Reihe ungefähr da saß und dann ist sie nach vorne gekommen und sie war sichtbar aufgeregt und angespannt und dann stand sie da vorne ganz süß in einem süßen Kleid und ihrer Schultüte. Und ich saß da hinten und ich will ja immer so ein harter Kerl sein. Ne? Und ich hasse es irgendwie, vor allem in Öffentlichkeit zu weinen. Und zum Glück hatte ich eine Sonnenbrille auf und habe dann versucht, mir immer so ein bisschen die Träne wegzuwischen, weil das ist ein besonderer Moment. Und ich glaube, die Eltern, die heute hier sitzen, die auch Erstklässler, die hier haben, die wissen wahrscheinlich, was ich meine und wovon ich rede. Für Kinder beginnt jetzt eine Zeit des Lernens. Aber was ist eigentlich mit den Eltern, mit euch? Und ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, wenn ich sage, dass auch das Lernen für euch und für uns alle ja nie aufhört. Eigentlich sind wir alle Anfänger. Anfänger im Wissen, in der Wahrheit und auch im Glauben. Und es gibt immer ganz viel zu lernen. Ich habe eine Begebenheit, die ich euch erzählen möchte. Und zwar war ich ungefähr 16 Jahre alt, als ich bei einer Jugendaktionswoche damals in Bayern in einer Stadt unterwegs war mit meinen Freunden und wir den Menschen von Jesus erzählt haben. Und wir haben das ganz kurios gemacht mit ganz vielen kreativen Ideen. Wir sind aus Mülltonnen rausgehüpft und haben den Menschen Einladungszettel verteilt. Wir hatten auch Flipcharts, wir haben Interviews gemacht. Es gab Faltwände und menschengroße Daniel-Statuen und wir haben einfach versucht, den Menschen von Jesus zu erzählen. Mit voller Begeisterung und mit voller Überzeugung. An einem Tag kam dann ein Mann auf mich zu, älterer Herr, und ich habe so das Gefühl gehabt, der wollte mich mal ein bisschen eindampfen. Und hat mit mir angefangen zu diskutieren über Gott und die Bibel. Und dann irgendwann sagte er so, sag mal, kennst du denn eigentlich die Bibel auswendig? Da sagte ich so, ja, die auswendig kann ich jetzt die Bibel nicht. Und sagt er, doch, die Bibel, die muss man auswendig kennen, damit man sowas überhaupt so machen kann. Und da habe ich mich erinnern können an einen Bibelvers, den mir ein Freund ein paar Tage vorher mitgegeben hat. Und dann habe ich gedacht, okay, das stelle ich jetzt mal diese Frage, diesem Mann. Und dann habe ich die Frage gestellt, wenn Sie denn die Bibel auswendig kennen, wissen Sie denn, was in Johannes 3, Vers 10 steht? Und hat so ein bisschen geschmunzelt und gesagt, ja, du meinst sicher 3, Vers 16. Und er wollte schon auftreten und sagt, nein, ich meine wirklich Johannes 3, Vers 10. Und hat ein bisschen argumentiert und gesagt, naja, ich meine das mit dem Auswendiglernen jetzt nicht buchstäblich. Man muss halt die Bibel kennen. Ja, und dann haben wir die Bibel aufgemacht und habe ich ihm gezeigt, was in Johannes 3, Vers 10 steht. Und dort steht Folgendes. Da steht, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Damals habe ich das gemacht, um ihm zu zeigen, dass er eben nicht der großartige, allwissende Mensch ist. Wahrscheinlich habe ich das in dem Moment aber von mir selbst so ein bisschen gedacht. Heute weiß ich, ich bin das auch nicht. Aber worum es mir in dieser Geschichte geht, ist, dass wir alle, auch die Lehrer hier unter uns, auch die Klugen und die Weisen und auch die erfahrenen Menschen, dass wir alle Schüler sind. Und aus diesem Grund habe ich heute drei Lektionen anhand eines Bibeltextes, die für uns alle gedacht sind, für jeden Einzelnen für uns, von uns heute. Und anfangen möchte ich gerne mit der ersten Weisheit, die ich euch und uns allen mitgeben möchte. Und das habe ich mal ausgedruckt und das findet sich hier. Und zwar lautet das, du musst nicht der Größte sein. Du musst nicht der Größte sein. Und diesen Gedanken, den nehme ich aus einem Bibeltext, den ich mit euch gemeinsam lesen und teilen möchte, und zwar aus Matthäus 18. Und dort ist die Rede von Jüngern, die zu Jesus kommen und ihm dann eine ganz spannende Frage stellen, eine sehr menschliche. Und es heißt hier in Matthäus 18, Vers 1, die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Also es ging hier offensichtlich um eine Rangliste. Wer ist hier ganz oben? Wir haben schon gewartet. Na, wer ist es jetzt? Ist es jetzt Johannes? Ist es jetzt Petrus? Ist es jetzt Jakobus? Aber Jesus nennt hier keine Namen. Wer ist ganz oben? Ich kenne das persönlich ganz stark, ja, aus meiner Familie, von meinen Kindern, speziell von dem jungen Mann da drüben, der wirklich fast jede Stunde einmal so etwas bringt, so eine Aussage wie, ich bin der Größte und ich bin der Schnellste und ich bin der Stärkste. Dann steht er vor mir und zeigt, wie Mucki ist, wie stark er ist. Und dann merke ich so, wie wichtig dieses Thema vor allem bei Jungs in diesem Alter ist. Und ich finde das nett, ich finde das sympathisch und witzig, aber ich finde es auch traurig, weil ich mir denke, meine Güte, was ist das für ein Wettkampf, in dem die kleinen Jungs in diesem Alter schon so stecken. Das ist hart. Aber die Wahrheit ist, dass diese Rangordnung bei so kleinen Kindern anfängt, aber bei uns Erwachsenen nicht aufhört. Das heißt, was bei den Kindern das Schnellste und Größte ist, ist vielleicht bei uns das Thema Geld, Erfolg, vielleicht das Thema Einfluss, Anerkennung, Besitz. Und wir merken, dass das Thema Vergleich ein Thema ist, was uns alle beschäftigt. Sowohl die Kleinen, die Kinder und auch die Großen. Und Vergleich hat an vielen Stellen oder an einigen Stellen vielleicht auch etwas Positives. Und ich habe da mal ein bisschen gesucht, ich habe auch ein bisschen was gefunden. Aber ich will das gar nicht aufzählen, weil mir geht es vor allem darum zu sagen, dass das Thema Vergleich so eine unfassbar große Gefahr ist für uns und auch für unsere Beziehungen. Vor allem dann, wenn ich meinen Wert aus dem Vergleich ziehe. Wir gehen mal ganz kurz in die Psychologie, das ist mal speziell für die Erwachsenen. Und zwar gibt es den Begriff relative Deprivation. Schon mal gehört? Relative Deprivation. Und das bedeutet ungefähr sowas, ich kann in meinem Leben grundsätzlich zufrieden sein, alles ist gut, alles in Ordnung, aber wenn ich dann sehe, dass es einen anderen gibt, der etwas Besseres hat oder etwas besser kann, dann werde ich plötzlich ein bisschen unzufrieden oder unglücklich. Obwohl sich in meinem Leben eigentlich gar nichts verändert hat. Und bei den Kindern, dann nehme ich mal ein Beispiel, kann es folgendermaßen stattfinden. Irgendwann habe ich ihn gesehen, ja, eine Schultüte. Stellt euch vor, ein Kind kommt mit einer grandiosen, tollen, super gefühlten Schultüte ins Klassenzimmer, ist total begeistert, will, dass jedes Kind diese Schultüte sieht. Aber dann entdeckt das Kind plötzlich eine noch größere Schultüte. Und noch glitzernder. Und dann sind da Sachen drin, die noch besser sind als in der eigenen. Und dann kann es sein, dass man plötzlich seine eigene Schultüte nicht mehr ganz so toll findet, obwohl sich die Schultüte doch in den letzten Minuten überhaupt nicht verändert hat. Ich kann mit meinem Auto, und jetzt bin ich bei den Männern, bei den Erwachsenen, ich kann mit meinem Auto zufrieden sein. Ich komme von A nach B, es ist in Ordnung, es hat mich nie verlassen, es ist meine treue Seele. Aber wenn ich meinen Nachbarn sehe, der mit seinem neuen Auto, mit einem schönen Audi an mir vorbeizieht, da kann ich plötzlich unzufrieden werden. Und auf einmal habe ich eine alte Gurke, obwohl sich mein Auto in den letzten 5 Minuten eigentlich gar nicht verändert hat. Das ist die Macht des Vergleichs. Und wir Menschen, wir sind gut darin zu vergleichen, auch wenn es uns schlecht tut. Theodore Roosevelt hat mal gesagt, Vergleich ist der Dieb der Freude. Und wenn wir in uns hineinhören und uns hineinspüren, vielleicht merken wir das auch, dass wir in dem Vergleich zwischen anderen und mir oft, dass wir es erleben, dass es uns dadurch oft schlechter geht. Vergleich gibt es nach oben, das heißt, ich kann mich nach oben vergleichen und sagen, Mensch, der hat zu viel mehr oder der kann mehr, der ist erfolgreicher. Und das hat zur Folge schnell mal, dass ich mich klein fühle. Aber es gibt noch einen zweiten Vergleich, ich kann mich auch nach unten vergleichen. Ich kann auch dankbar sein, dass es mir nicht so gut wie dem nicht so schlecht geht wie dem anderen. Wenigstens habe ich oder wenigstens kann ich. Und während das eine klein macht, macht das zweite schnell überheblich. Und beides hat einen hohen Preis auf Kosten von Beziehung. Aber jetzt an dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Und auf diese Frage, wer ist der Größte, nennt Jesus jetzt nicht Namen. Er listet jetzt nicht auf von 1 bis 12, sondern er ruft ein Kind in die Mitte. Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Nicht, weil Kinder sich nicht vergleichen, das machen die auch, das machen die genauso wie wir Erwachsenen, aber deshalb, weil im damaligen Kopf der Menschen in der Rangordnung die Menschen ganz weit unten sind. Und da dreht Jesus den Spieß komplett um und er verändert den Maßstab. Und er sagt sogar noch, und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, wer so gering wird wie dieses Kind, ist der Größte im Himmel. Also Jesus sagt im Grunde, ihr versucht herauszufinden, welchen Platz ihr auf der Rangliste habt, aber im Reich Gottes funktioniert Größe völlig anders. Also es gibt diese Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen. Und Jesus schafft das nicht ab. Das ist alles vorhanden. Aber was Jesus abschafft, das ist die Rangliste unseres Wertes. Weil in Jesu Augen wir völlig gleich toll und gleich gut sind. Ich möchte noch ein Beispiel erzählen, noch ein Bild von David oder David vielmehr. David ist sein Name. David war ein ganz sportlicher Typ, der Marathon gelaufen ist. Und dieser David, der hatte sein Ziel, er wollte seinen Rekord brechen und er wollte den schnellsten Marathon in London laufen, den er jemals gelaufen ist. Und David hat angefangen, ist losgelaufen und er war gut unterwegs, er war richtig schnell. Kilometer 10 lief super, Kilometer 20 Bestzeit, Kilometer 30 hervorragend. Irgendwann hat er gemerkt, oh nein, jetzt wird's gerade schwierig. Jetzt wird's gerade richtig heftig. Und dann, er hat das Ende schon vor Augen gesehen, fangen die Knie so an zu zittern, dass er zusammengebrochen ist. Und er konnte eigentlich gar nicht mehr laufen. Und dieser Matthew, den ihr hier auf der Leinwand seht, dieser Mann, der ist nicht weitergelaufen wie viele andere. Er ist nicht an ihm vorbeigegangen, sondern er hat ihn gepackt, hat ihn mitgenommen, hat auf das Ziel gezeigt und hat gesagt, pass mal auf, gemeinsam schaffen wir das. Dieser Mann mit diesem weißen Trikot, der ist nicht einfach weitergerannt und hätte dadurch seine Position, seine Rangliste ganz nach oben katapultiert, sondern es war ihm wichtiger, viel mehr auf diesen Menschen zu achten, auf diesen Menschen zu sehen und zu schauen, dass es dieser Mensch durchs Ziel schafft. Und dieser Matthew ist für mich ein echtes Vorbild. Er hat nicht geschaut auf seine Größe, er hat nicht geschaut, dass er der Beste und der Schnellste ist, sondern in diesem Moment war ihm David, dieser David, wichtiger. Und so haben sie es geschafft, gemeinsam durch dieses Ziel zu gehen. Und das ist ein Wort an die Kinder. Das ist ein schönes Bild für eine Klassengemeinschaft. Zusammen durch dick und dünn zu gehen. Keinen links oder rechts liegen zu lassen, sondern gemeinsam das Ziel der Klasse zu erreichen. Und liebe Erwachsenen, liebe Gemeinde, das ist für mich das Bild, das perfekte Bild von Familie, von Gemeinde, Familie, von Gemeinde. Zusammenzuhalten, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen und niemanden zu überholen, weil man der Größte, der Beste oder der Schnellste sein möchte. Du musst nicht der Größte sein. Das ist so die erste Lektion, die ich heute in diesen Schulranzen hineinpacke, weil ich glaube, das müsste eigentlich immer Teil unseres Lebens sein. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Und wir gehen zurück zu den Jüngern. Die Jünger stellen diese Frage, wer ist denn der Größte? Und Jesus macht offen klar deutlich, hierbei handelt es sich um einen Denkfehler. So denken wir nicht. Das habe ich euch doch schon oft erklärt. Und spannend ist jetzt, wie Jesus nicht reagiert. Ja, vorhin haben wir gelernt, was machen gute Lehrer aus? Mal schauen, wie Jesus reagiert. Er sagt jetzt nicht, oh, ich habe es euch schon tausendmal erklärt, jetzt reicht's. Jesus sagt auch nicht, setzt ein 6. Sondern was er macht ist, er macht eine perfekte praktische Unterrichtsstunde daraus und ruft dieses Kind zu sich. Und er sagt dadurch, komm, ich zeige euch nochmal, wie das mit dem Großsein bei Gott funktioniert. So, ich habe jetzt hier die zweite Lektion. Und bevor ich euch das zeige, was da steht, habe ich ein Rätsel für euch. Okay? Bin ich mal gespannt. Und zwar habe ich hier ein Wort für euch. Und wenn man die Buchstaben anders sortiert, dann entsteht ein Wort, das es wirklich gibt. Findet jemand dieses Wort, das es gibt? Ah, ich höre das schon. Ja, was sagst du? Fehler. Fehler habe ich gehört. Also, richtig. Wenn man die Buchstaben umdreht, dann entsteht hier dieses Wort Fehler. Fehler ist etwas, das bei euch, liebe Kinder in der ersten Klasse, passieren wird. Also ihr werdet irgendwann diesen Bleistift oder diesen Blau-Rot-Stift irgendwann verwenden und dann werdet ihr mal daneben malen. Und dann kommt irgendwann die Lehrerin oder der Lehrer und der wird euch mal korrigieren. Also Fehler, das ist ganz normal und das wird passieren. Und es wird auch mal vielleicht passieren, dass ihr die Hand hebt und sagt, ich habe das nicht verstanden, ich habe das nicht begriffen, ich weiß nicht, wie das geht. Und anstatt, dass man an dieser Stelle klein in sich zusammenzackt, weil es jetzt peinlich ist, ich habe was nicht kapiert, bin ich der Meinung, müsste es eigentlich ganz anders funktionieren. Eigentlich müsste in diesem Moment die Sirene ertönen, Konfetti müsste durch den ganzen Raum versprüht werden, die Süßigkeiten werden durch die Luft geschmissen, man jubelt und applaudiert, weil jemand erkannt hat, dass er einen Fehler gemacht hat und weil dieser Fehler die Grundlage dafür ist, dass man daraus lernen kann. Das ist so ein wichtiges Prinzip. Fragen zu stellen. Ich war jetzt vor einigen Tagen in Friedensau bei dem Hope Camp. Ich habe schon gesehen, einige hier waren auch dabei. Kleine Fußnote, große Werbung für das Hope Camp in Friedensau, auch im Sommer nächsten Jahres. Ich finde, jeder hier muss mindestens einmal dort gewesen sein. Und wenn er einmal dort war, geht er jedes Jahr hin. Das ist wirklich eine fantastische Veranstaltung. Fußnote zu Ende. Dort war ich mit meiner Familie und ich war verantwortlich für die Lounge am Abend, für das Essen. Und habe dort viel geputzelt und gebacken und mit meinem Team gemeinsam alles Mögliche vorbereitet. Und dann hat mich das Team zum Einkaufen geschickt in die Metro. Und dann hatte ich eine Einkaufsliste. Und dann stand auf der Einkaufsliste Zitronenabrieb. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass man Zitronen abreiben kann. Und vor allem, dass man das noch isst und dass das ins Essen reinkommt. Geschweige denn, wo sich Zitronenabrieb in einer Metro befindet, in einer 3.500 Trillionen Quadratkilometer großen Einkaufszentrum. Und dann bin ich da rumgelaufen, habe 10 Minuten verloren und dann irgendwann habe ich den Mut gefunden, eine Verkäuferin oder eine Mitarbeiterin zu fragen, wo denn Zitronenabrieb ist. Also vielleicht bin ich nicht der einzige Mann, der es schwer hat, irgendwie Fragen zu stellen, aber das ist oft so. Warum tun wir uns da manchmal so schwer? Und warum tun wir uns manchmal so schwer, Fehler uns oder auch anderen einzugestehen. Ab und zu mal gucke ich mit meinen Kindern im Fernsehen Checker Tobi. Kennt ihr das? Kennt das jemand, Checker Tobi? Ja, also es gehört zu den Sendungen, die man echt mal anschauen kann. Ja, und da ist es so ein Wissensformat. Ja, und in einer Folge, es war eine Audiofolge, da ging es um das Thema Fehler. Und da hat dann der Checker Toni, und das ist wirklich eine wissenschaftliche Studie gewesen, gesagt, dass es eine Reihenfolge gibt von Nationen und Ländern, wie gut sie mit den Fehlern umgehen. Und jetzt ratet mal, wie gut Deutschland mit Fehlern umgeht. Sehr gut oder sehr schlecht? Darf ich mal die Finger sehen? Daumen hoch, Daumen runter. Okay, ja. Also ihr habt leider recht, die meisten von euch. Ja. Also wir waren wirklich auf dem vorletzten Platz. Von 60 waren wir Platz Nummer 59. Offenbar haben wir es schwer, mit Fehlern umzugehen. Die Fehler als Möglichkeiten und als Chancen einzugesehen. Ja. Und vielleicht nochmal zu diesem Rätsel. Wenn man diese Buchstaben umdreht und anders positioniert, dann wird aus dem Fehler plötzlich ein Helfer. Und bei der Klasse von meiner Ella, da gibt es ein Schild, das habe ich neulich abfotografiert. Das schaut so aus, Fehler sind Helfer. Und ich finde diesen Gedanken so schlau, dass mich der schon seit der ersten Klasse verfolgt und ich immer wieder daran denken muss, an diesen Spruch, Fehler sind Helfer. Das heißt, Fehler sollen uns nicht verzweifeln, Fehler sollen uns nicht kaputt machen, Fehler sollen uns nicht straucheln lassen, sondern sollen uns motivieren, weil es uns eine Chance gibt, Dinge anders und besser zu machen. Fehler sind Helfer. Fehler zu haben bedeutet, dass es gut ist, sich diese mal bewusst anzuschauen. Sie nicht wegzuignorieren, sondern mal bewusst darauf hinzugehen. Aber es ist auch wichtig, nicht dabei es zu belassen, sondern auch daraus zu lernen und sich die Frage zu stellen, was kann ich denn anders machen? Wie kann ich denn damit umgehen? Welche Möglichkeiten finde ich denn, um es dann noch einmal auszuprobieren? Hier noch ein Video von meinem Jungen, der uns ein großes Beispiel hiervon ist. Mein Junge hat im letzten Jahr oder in diesem im Januar diesen Jahres, hat einen Skikurs absolviert. Und wenn die kleinen Kinder einen Skikurs machen, dann fahren die und dann fallen die hin. Und dann stehen die wieder auf und fahren weiter. Und dann fallen sie wieder hin, um dann wieder aufzustehen und weiterzufahren, bis sie es irgendwann können. Und schaut mal, wie gut er gerade gefahren ist. Und an der Stelle ist er trotzdem wieder hingeplumpst. Und auch wenn das Video jetzt aufhört, würde er jetzt gleich wieder aufstehen und mit mir gemeinsam einfach weiterfahren. Ihr Lieben, unsere Kleinen sind die Größten. Und wir haben so viel zu lernen von unseren Kleinen. Deswegen aufstehen, weitermachen, sich nicht hängen und nicht stehen bleiben. Das habe ich ganz vergessen. Genau, ganz kurz. Das ist eine der größten, großartigsten Erfindungen. Nicht, weil es ein Bleistift ist, mit dem man schreiben kann, sondern weil der Erfinder dieses Bleistiftes schon den Fehler mit einkalkuliert hat in den Stift. Wie genial ist das denn? Das heißt, der Erfinder wusste, dass wenn ich schreibe mit dem Bleistift, dann werden mir Fehler passieren und ich drehe einfach um und ich radiere es weg. Und dann kann ich es verbessern und dann kann ich es weitermachen. Und das ist ein gutes Prinzip, so ein Bleistift. Ein Bleistift kann immer ein Symbol für uns sein, dass man auch Fehler machen kann, aber man kann auch gut damit umgehen. Eine kleine Randbemerkung, ich habe überlegt, ob ich ein Unternehmen gründe, um diese Version des Bleistifts zu vermarkten. Ich kann das jetzt aufgrund meiner beruflichen Situation nicht. Vielleicht mag es einer von euch machen, ich würde einen kaufen. Also der zweite Punkt ist, Fehler sind Helfer und auch diese Weisheit, die möchte ich hier in diesen Schulranzen packen. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt und zum letzten Punkt, aber wahrscheinlich zum wichtigsten Punkt. Und der lautet, das zeige ich euch jetzt gleich, das lautet, ich bin geliebt oder du bist geliebt. Auch das packe ich hier in den Schulranzen und das ist unfassbar wichtig. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Kinder, dass meine Kinder, dass unsere Kinder, die hier als Erstklässler, als Fünftklässler und alle, dass sie das so sehr verstehen und so sehr spüren und so sehr aufnehmen und wahrnehmen in ihrem Leben. Als Jesus ein Kind hochgeholt hat, als er gefragt wurde, wer der Größte ist, stelle ich mir die Frage, wie hat denn eigentlich Jesus dieses Kind angeschaut? Mit welchen Augen? Das wird nicht überliefert, das finden wir nicht in der Bibel. Aber auch an anderen Stellen wissen wir, dass es viele andere Geschichten gibt, wo deutlich wird, dass Jesus Kinder unfassbar geliebt hat. Kinder waren für ihn unheimlich wichtig. Und wenn mein Kind morgens zur Schule geht, dann wünsche ich mir natürlich, dass es dann nach Hause kommt und dann irgendwie eine Eins mit nach Hause bringt und sagt, Papa, schau mal, was mir heute gelungen ist, ich habe eine richtig gute Note. Und dann freue ich mich und dann lobe ich das und dann gibt es wieder irgendein Geschenk, ne, was auch gar nicht gut ist, weil es viel zu viele Geschenke gibt. Egal, Großzügigkeit. Da bin ich begeistert und natürlich freue ich mich, wenn mein Kind lernt, wenn es reift, wenn es klüger wird und schlauer, wenn es anständig wird. Aber was ist denn, wenn mein Kind nach Hause kommt und der Blick nach unten gerichtet ist und der Rucksack schlaff am Rücken hängt mit einem Zettel und da steht keine 1 und keine 2, vielleicht auch keine 3 drauf und vielleicht auch keine 4. Würde das bedeuten, dass ich mein Kind deswegen auch einen Millimeter weniger lieb habe? Ich denke, die Antwort ist klar, natürlich nicht. Denn die Note, die sagt etwas aus über unsere Leistungen, aber nicht über unseren Wert. Und eine Note sagt nichts darüber aus, ob man geliebt ist oder nicht. Also wenn die Schule zu Ende ist, wünsche ich jedem Kind, dass da jemand ist, zu Hause, dass das Kind in den Arm nimmt und lieb hat und so fest drückt, dass es schon fast wehtut, damit das Kind weiß, ich bin ein geliebtes Kind zu Hause. Und egal, was man angestellt hat, egal, welche Note man nach Hause gebracht hat, egal, was man zu Hause wieder kaputt und gemacht hat oder zerschlagen hat, ich bin ein geliebtes Kind. Und ich will jetzt gar nicht mehr lang reden. Ich lade auch die Musiker nach vorne ein, zu mir zu kommen. Wir haben jetzt gleich noch ein Musikstück vorbereitet. Und dieses Musikstück, das handelt genau davon, von diesem Gedanken, dass wir Eltern, dass wir Erwachsene unsere Kinder, unsere Kleinen, unsere Jugendlichen so unfassbar lieb haben und dass sie uns unheimlich viel bedeuten. Und gleichzeitig, wie besonders toll der Gedanke ist, zu verstehen, dass wenn unser himmlischer Vater unser Vater ist, er unsere Kinder genauso lieb hat und mich auch. Deswegen, der dritte Punkt, den ich euch mitgegeben habe, das war dieser Punkt, du bist geliebt. Und ich lade euch ein, jetzt diese Musik zu genießen und sehr gut auf den Text zu achten.
Mit der übergroßen Tasche dort muss ich gut schlucken, mir fehlt schon fast das nächste Wort. Weil du jetzt groß bist und groß bist so ganz stark und ich schon weiß, das ist alles nur der Anfang deiner Reise durch das Leben hier. Bald schon schreibst du Formeln auf deinem DIN A4 Papier. Ich will dir sagen, dass ganz egal wie groß du bist, ich mich freue, wenn du im Auto vorne sitzt, mir erzählst von deinem Tag im Klassenraum und wir zu Hause gemeinsam in die Hefte schauen. Ich werde immer, immer für dich da sein, Schatz. In meinem Herzen hast du einen festen Platz.
Weißt du eigentlich, wie toll Gott dich lieb hat? Ein Vater, der dich überall beschützt.
Ja, ein Lehrer, der ein Leben lang dich führt, der auf dich wartet und klopft an deiner Tür, der auf dich wartet, niemals die Geduld verliert. Selbst wenn du warten mit H schreibst, bleibt er neben dir. Selbst wenn dein Finger blau so wie dein Füller schreibt und der Klebstift an deinem T-Shirt kleben bleibt, Wenn das Einmaleins für dich nur ein Geheimnis bleibt und Sachaufgaben alles sind, außer einer Kleinigkeit, bleibt er dein Freund, der begeistert ist von dir. Nichts kannst du tun, um seine Liebe zu verlieren. Er bringt uns bei, und das ist jetzt ganz wichtig, Kind, dass Fehler nicht das Ende, sondern Helfer sind.
Weißt du eigentlich, wie toll Gott dich lieb hat? Ein Vater, der dich überall beschützt. Weißt du eigentlich, wie toll Gott dich lieb hat? Ein Lehrer, der ein Leben lang dich führt.
Auch wenn du manchmal mich nicht siehst und dich fragst, ob es mich gibt, bin ich immer für dich da. Ich weiß, was du brauchst, was du denkst, was du fühlst, ja. Wenn du gerade nicht mehr weißt, wie die Antwort richtig heißt, frag immer wieder nach, ich hör gern von dir.
Heute lerne ich, wie doll du mich lieb hast. Ein Vater, der mich überall beschützt.
Darf ich euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen zu einem Gebet zu unserem Herrn, Vater und Lehrer, Herr Jesus. Unser Leben ist manchmal unfassbar anstrengend und gefüllt von Wettkämpfen und Ranglisten. Das spüren wir jeden Tag unseres Lebens. Und da tut es so gut zu verstehen und zu hören, dass es darauf gar nicht ankommt. Wir müssen nicht der Größte sein. Wir sind genug. Es reicht. In deinen Augen sind wir super. Und du hast uns unfassbar lieb, Herr. So möchte ich dich bitten, dass du uns stark machst in unserem Leben, in unserem Alltag. Ja, wir wollen uns auch gewissenhaft und gut mit unseren Fehlern auseinandersetzen. Das ist in Ordnung und das ist auch gut. Aber wir wissen, dass du uns begleitest und dass du unserer Seite stehst und uns dabei unterstützt, Herr. Ich möchte dir Danke sagen, dass du unsere Basis und der Grund bist unseres Lebens. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du die ganze Gemeinde, jeden Einzelnen und ganz, ganz besonders unsere Schulanfänger segnest und ihnen Schutz und Begleitung bietest in den kommenden Wochen und Monaten. Hab Dank, Herr, in Jesu Namen. Amen.